gut gelaunte Date Night mit der Anja am Montagabend, 25.08. Grüße dich. Ich habe eine Frage. Ich habe jetzt vor kurzem meinen Geburtstag nachgefeiert. Ich bin noch knapp vor einem Runden. Vollgasen-Party bei einem runden Geburtstag oder eher gemütliches Weißwurst-Frühstück, wie ich es jetzt gemacht habe? Wie würdest du es halten?
Bei einem runden?
Ja.
Vollgas.
Glaubst du, das können wir noch?
Ich kann das noch, ja.
Gut, dann halt. Weil ich tatsächlich sagen muss, Weißwurst-Frühstück so in einem im Münchner Traditionshaus, dann kannst du halt die Kinder mit einladen. Und ich hatte das Highlight jetzt am Samstag, habe ja nachgefeiert, Weißwurst-Frühstück und dann bleibt man sitzen und dann bemerkst du, dass der Wirt auf deiner Seite ist und automatisch die Leinwand runterfährt und das Löwenspiel zeigt. So muss das.
Ah, ist nett, aber du hättest ja auch danach noch weitermachen können an dem Samstag.
Habe ich sogar, aber dann ging es eher ins gemütliche Abendessen über. Irgendwie weiß ich nicht, ob ich das noch kann, so das Halligalli-Drecksau-Party.
Nicht schwierig.
Sagt die Guderin, die einfach das Wiesengehen in sich drin hat.
Manchmal ist Tiefstapeln besser, aber wenn es raus muss, das gehen, dann muss es raus.
Kommt es öfters raus als nur dieses eine Mal im Jahr für die 2 Wochen? Sperrst du es ein für 350 Tage?
Nee, wenn ein geiler Volleyballsieg ist, sperre ich es nicht ein. Wenn mein Geburtstag ist, sperre ich es nicht ein. Wenn Geburtstage von guten Freunden sind, sperre ich es nicht ein.
Und wenn der Löwe erfolgreich brüllt, sperrst du es auch nicht ein.
Sperre ich es auch nicht ein. Wenn die Uhrzeit sagt, es ist Zeit für ein Aperol, sperre ich es auch nicht ein. Man weiß ja nie, wie viele Feste noch kommen im Leben.
Ich sehe schon, bei dir klingelt dieses Gefühl Sturm. Was bei uns Sturm klingelt, ist weiterhin die gute Laune, was den Löwenkosmos angeht. Wir heute nur zu zweit. Aber wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was zu besprechen. Aber das gut gelaunt, weil der Löwe wirklich immer noch stabil unterwegs ist. Und ich würde sagen, liebe Anja, auch zu zweit. Wir reden drüber.
Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Zu Ausgabe Nummer 181, Anja und ich gut gelaunt am Stammtisch. Der Löwenkosmos kann momentan nur gut gelaunt und egal wie die Spiele laufen oder was sich so drumherum irgendwie tut, am Ende steht man da und sagt, passt schon. Ich möchte dieses Gefühl nicht wieder loslassen irgendwie. Aber es ist so trügerisch.
Es könnte schlechter laufen und dass wir späte Tore in Aachen schießen, oder gegen Aachen, das wissen wir ja von der letzten Saison. Wie es gelaufen ist am Ende, hin oder her, scheißegal, die Punkte musst du mitnehmen, Deckel drauf, 2 Tore, die Bank hat geliefert. Besser geht's nicht.
Es geht nicht besser und es steckt an. Vielleicht holen wir in diesem Moment gleich mal eine Stimme rein von jemandem, der in Aachen dabei war und der jetzt ja für uns auch unsere neue Rubrik eigentlich eröffnet. Wir haben sie schon angekündigt gehabt, aber jetzt können wir sie, glaube ich, bestmöglich eröffnen. Es ist unsere, ich glaube schon jetzt eine unserer Lieblingsrubriken, wenn wir sie rausziehen können, nämlich explizit nachgehakt. Da steckt das Detail im Namen drin und wir freuen uns auf Input von Aaron Berzel.
Explizit nachgehakt.
Servus zusammen an den Löwenstammtisch. Ich war ja am Wochenende in Aachen und habe unsere Löwen lautstark unterstützt. Habe es mir nicht nehmen lassen, mir das Ganze aus dem Blog anzugucken und nehme euch jetzt einfach mal so ein bisschen mit in meine Gefühlswelt und in meine Eindrücke. Ja, spielerisch war das, glaube ich, jetzt nicht das allerallerschönste Spiel zum Schauen. Allerdings muss ich auch gestehen, da es für mich ja immer wieder auch wieder eine neue Erfahrung ist, im Block mit dabei zu stehen und da Stimmung mitzumachen, sind das für mich auch immer viele Eindrücke, die mich dann auch ein bisschen vom Spielgeschehen ablenken. Von daher könnte ich jetzt keine komplett gezielte Analyse für irgendeinen Spieler oder eine gewisse Spielsituation machen. Ich habe beide Tore gesehen, das ist definitiv der Fall. Aber ansonsten habe ich vom Spielgeschehen, sage ich mal, eher weniger mitbekommen. Was sicherlich aber auch daran lag, dass die Stimmung einfach wieder unfassbar gut war. Ich glaube, es waren 2.000 bis 2.500 Löwen-Fans und schon vor Anpfiff war gute Stimmung und das hat sich eigentlich das ganze Spiel weg durchgezogen. Lag wahrscheinlich auch am ein oder anderen kühlen Kaltgetränk, was wir zu uns genommen haben und damit wurde die Stimmung dann natürlich auch noch besser. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist es so, gerade dann, wenn du gegen so eine Mannschaft, die nominell jetzt im ersten Moment natürlich auch geschwächt ist, wo jeder erwartet, dass du einen Sieg holst und auch da souverän gewinnst, immer schwer, gerade dann auch in einem Stadion wie im Tivoli, da dann die Punkte zu holen. Und am Ende des Tages ist es ja aber egal, ob du in der 90. oder in der 95. die Tore machst. Wichtig ist, dass du das Spiel gewonnen hast. Und ich glaube, auch das ist wichtig für die Moral der Mannschaft. Und von daher, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Dreier mit keinem überragenden Spiel oder ich sag mal ein Spiel, der ja eine Durchschnittsnote vielleicht eher einer 3 bis 4, aber ansonsten rundum gelungenes Wochenende mit viel Spaß, 3 Punkten, einiges an Bier und ganz, ganz tollen Begegnungen wieder, Erinnerungen und ganz schönen Momenten. So, jetzt wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Weiterdiskutieren und bis bald. Liebe Grüße, euer Aaron.
Ich finde es bei Aaron Berzel so unfassbar sympathisch. Der hat die Transformation vom Profifußballer zum Stimmungsmacher im Fan, also so den Vollblut-Fan hat der voll mitgemacht und dem ist dann auch egal, wenn er das halbe Spiel nicht sieht, wenn da die Stimmung stimmt. Ich finde das so
sympathisch. Ich fand eher besser, wie er dann gesagt hat, aber die 2 Tore, die hat er gesehen. Das hat mir eigentlich am besten gefallen. Weil er hat ja auch das ein oder andere Kaltgetränk zu sich genommen. Davon gehe ich aus, dass die Schlangen da vor den Kiosken für die Kaltgetränke etwas länger waren.
Absolut.
Und er wird auch viele Leute getroffen haben, sodass er geredet hat. Aber ich finde, er fasst es sehr gut zusammen. Also es war nicht das schönste Spiel, aber du hast es gewonnen. Und am Ende der Saison zählt, wie viele Punkte du hast. Kein Hahn wird mehr danach krähen. Wie hast du Aachen geschlagen? Wichtig ist einfach nur, dass du die 3 Punkte hast und dass du auf der Euphoriewelle, die du jetzt hast, weiterschwimmst. Und ganz besonders freut mich eigentlich in der Situation, dass der Hopschi getroffen hat. Weil wir sehen, wir haben eine gute Bank, wir haben einen breiten Kader. Und Patrick Hopsch war für mich letztes Jahr der Löwe. Und mir hat's so wehgetan, dass der auf die Bank muss. Erstmal in dieser Saison.
Ich finde, in diesem Aachen-Spiel steckt brutal viel drin. Und du hast, glaube ich, jetzt 4, 5 Punkte angesprochen, die man aus diesem Spiel irgendwie ableiten kann. Vielleicht gehen wir erstmal aufs Sportliche. Ich glaube, dass so ein Sieg, auch in der Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, unfassbar wertvoll ist. Weil du geduldig warst, du hast dein Glück erzwungen, obwohl du definitiv nicht die bessere Mannschaft gewesen bist, aber du hast eine Geduld an den Tag gelegt, dieses Selbstvertrauen, dieses Wissen, wir können das, unser Moment kommt, dass du, da kommt jetzt die Erfahrung eines Flo Niederlechner durch, man kann es vielleicht drüber diskutieren, ist das ein Platzverweis, ist das ein gelbwürdiges Foul? Aber du musst die Situation so ziehen, sonst kann sie gar nicht erst dazu kommen. Dann kann ein Schiedsrichter gar nicht erst so eine Entscheidung treffen und einen Platzverweis aussprechen. Es sind die kleinen Dinge. Dann entdeckt, ich weiß gar nicht mehr, irgendwer aus meinem, in irgendeinem Chat habe ich es gelesen bei mir, da hat Tore Jakobsen seinen inneren Andrea Pirlo entdeckt beim Pass auf Kevin Volland vor dem 1:0. Dann stellt ein Kevin Volland erfahrungsgemäß seinen Körper rein und spielt, will das Tor schießen, dann kommt der Abprall aber zu Patrick Kopsch. Aber das sind Dinge, die erzwingst du, weil du an dich glaubst. Und wenn es dann noch funktioniert, umso besser. Dann kommt der Faktor Joker dann hinzu. Du kannst nachlegen. Und das gibt dir, glaube ich, so diesen Push, dieses Gefühl, egal wie dieses Spiel läuft, wir haben es im Kreuz, das zu ziehen. Und ich glaube, davon kannst du zehren, vor allem, wenn das schon so früh in der Saison ist. Man muss mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, fürs Mindset ist das doch mitunter das Beste, was dir auch am Saisonbeginn mal passieren kann, oder?
Ich glaube nicht, dass sich das bei denen im Spiel entwickelt. Wenn man sich das alles so anhört und auch was Christian Werner zum Beispiel zuletzt beim BR gesprochen hat und sonstiges, da muss ja eine famose Stimmung in dieser Kabine sein. Also auch wie die Vertragsverhandlungen mit Volland und Niederlechner waren und aufgrund dessen, wie sich diese Mannschaft auch auf Social Media und Co. gibt miteinander, spürst du, da ist irgend so ein Geist. Die haben ein Ziel und die verstehen sich wirklich untereinander. Und da herrscht ein Tenor in der Kabine und die haben Bock. Also die haben sich das zum Ziel gemacht in der Regel. Und ich glaube, das, was sie in den Spielen machen, unterstreicht nur das, dass sie aneinander festhalten. Jeder für den anderen. Und die wissen auch, wenn einer eingewechselt wird, der erfüllt es genauso. Da kann ich auch die Zeit draußen verwenden, also sitzen und die Mannschaft bejubeln und von außen anpeitschen. Jeder hat hier seinen Beitrag dazu zu leisten. Und ich glaube, natürlich stärkt so solche Siege, wie wir sie jetzt einfahren, auch irgendwie das Rückgrat und alles und gibt noch mehr Schwung. Aber die haben einen Plan und die wissen, wir können das und das sagen die sich. Und ich glaube aber, dass dieser Geist aus der Kabine kommt, den sie schon da mitnehmen. Mhm. Weil sonst bringst du das so früh in der Saison doch normal nicht aufs Feld. Mit so vielen neuen Spielern.
Nee. Ich glaube, das ist wieder so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip. Wenn es in der Kabine nicht stimmt, kannst du so ein Ding nicht reißen. Du kannst so ein Ding nicht reißen, wenn es in der Kabine nicht stimmt. Also das eine befeuert das andere.
Ja, aber sie haben den Vorteil, sie haben sich extrem schnell als Team gefunden. Ja. Dich als Team zu finden, zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison, merzt auch viele Fehler aus, die du dann im Spiel korrigieren kannst oder irgendwie ausmerzen kannst, dass sie nicht zu einem 1-0 oder sonstiges führen, weil da jeder für den anderen einsteht.
Ja, ja, definitiv. So. Das kann man, denk ich, so wirklich auch festhalten. Wie man Stadion wendet, so ein Spiel ist extrem wertvoll. Was mich schon wieder ein bisschen nervt, das ist, dass du jetzt das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart 2 hast und dann schon wieder eine Unterbrechung. Es ist zwar dann Toto-Pokal, aber die Liga ist schon wieder unterbrochen. Ich weiß nicht, das geht mir so ein bisschen auf den Senkel. Ich fände es jetzt cool, wenn jetzt wirklich mal so 3, 4, 5 Spiele am Stück auch in der Liga sind mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Ja, der Spielrhythmus wird mit dem Toto-Pokalspiel gegen Illertissen nicht unterbrochen, aber du wirst gegen Illertissen nochmal eine andere Mannschaft wieder auf dem Platz sehen, da gehe ich fest von aus, als jetzt in der Liga. Ich würde das irgendwie gerne länger gefestigt sehen.
Illertissen ist kein No-Name mehr.
Nein, Grüße gehen raus an den ersten FC Nürnberg.
Sollte man vielleicht jetzt nicht mit der C-Garde spielen.
Und Grüße gehen raus an wann? Wie lange ist es her? 3, 4 Jahre, als der Löwe in Illertissen die Segel gestrichen hat im Toto-Pokal.
Ich habe tatsächlich gegen Illertissen darauf gewartet, dass Miro Klose sich selber einwechselt.
Er hätte es gerne getan, aber ich glaube, da fehlt der Spielerpass.
Ich glaube, er ist fast durchgedreht.
Nein, was wir festhalten können, der Saisonstart von 60 ist jetzt wirklich geglückt und ich würde gerne an dieser Stelle mal ganz kurz meine kleine Rubrik reinschmeißen.
Flo's Fakten.
Denn es ist schon bemerkenswert, 60 hat einen richtig, richtig guten Saisonstart hingelegt. Ich möchte nochmal ganz kurz einen Blick auf dieses Aachen-Spiel werfen, bevor ich den großen Blick schweifen lasse, denn es war ja erst der zweite Sieg in Aachen überhaupt für 60 München. Es ist auch der erste Ligasieg überhaupt in Aachen für 60 München. Und es ist auch der erste Sieg am neuen Tivoli gewesen. Also da ist, ja, ich würde mal sagen, da ist ein Knoten geplatzt. Und das zu einer sehr, sehr guten, zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt. Auch ganz spannend. Das zeigt auch so ein bisschen die Kräfteverhältnisse in dem Spiel, weil eigentlich ist die Gesamtstatistik, was das Spiel angeht, sehr, sehr ausgeglichen gewesen. Wenn du aber die zwei Halbzeiten mal so auseinanderklamüserst, siehst du genau, wo der Bruch im Spiel war. In der ersten Halbzeit 9-2 Schüsse für Aachen, davon 2-1 aufs Tor. Das spricht auch nicht gerade für ein hochklassiges Duell, wenn die Schüsse fast nur JWD hingehen. In der zweiten Halbzeit haben wir aber 7-1 Schüsse für 60 München. Da ist aber die, da steht es auch 2-1 für 60 für die Schüsse aufs Tor. Das heißt, am Ende hast du 3-3 Torschüsse, die wirklich auf den Kasten gehen und 60 macht halt 2 rein. Das ist dann schon ausgebufft. Und wenn wir jetzt einmal den Blick schweifen lassen, vor dem Aachen-Spiel haben wir ja mal gesagt, habe ich ja mal gesagt, 60 hat einen ganz okayen Start schon mal hingelegt. Jetzt machen wir mal eine Mini-Bilanz nach 3 Spielen und man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit Superlativen oder sich irgendwie anstacheln lassen. Aber in seiner gesamten Drittliga, in seiner gesamten Drittliga-Zugehörigkeit hat 60 München nur einmal einen besseren Start nach 3 Spieltagen gehabt als in dieser Spielzeit. Und das war in der Saison 2022-23. Wir erinnern uns, als 60 mit 3 Siegen gestartet ist, also 9 Punkte hatte und 9-3 Tore. Aber der zweitbeste Start, den erleben wir jetzt gerade mit Rang 3, 7 Punkten und 6-2 Toren. Eine ähnliche Startbilanz gab es schon mal. Das war in der Saison 2020-21, damals auch Rang 3. Auch 7 Punkte, aber eben 6-3 Tore. Also ein Torunterschied. 60 mit dem zweitbesten Saisonstart seiner Drittliga-Historie. So viel zu meinem kurzen Faktensheet. Anja, du hast es schon angesprochen. Bank, Joker, reinkommen, wem wir es gönnen. An der Stelle, glaube ich, ist jetzt ein guter Punkt, den Alex reinzuschmeißen. Denn der hat uns seine Gedanken mitgeteilt in seiner persönlichen kleinen, oder was heißt persönlichen Rubrik, das ist eine allgemeine Rubrik, heute ist sie ihm auf den Leib geschneidert.
Leider steil.
Tja, ich bin leider heute verhindert, hätte natürlich gern mit euch gesprochen, Anja und Flo, liebe Grüße an den Stammtisch. Nach 7 Punkten aus den ersten 3 Spielen, naja, da könnte man schon mal ins Schwärmen kommen, aber das überlasse ich euch beiden. Ich bin heute sozusagen der Benedetto Fucicato des Podcasts. Bin nicht zu Tisch, aber ich will mich mit einer kleinen, ja, steilen These melden, die gar nicht so steil ist, glaube ich. Da können viele Löwenfans mitgehen und auch viele Experten, die da am Wochenende die Löwen in Aachen gesehen haben. Denn da wird eines, ja, sehr deutlich, wenn man sich das Spiel anschaut, dass am Ende möglicherweise nicht die Star-Neuzugänge Niederlechner und Volland der entscheidende Faktor werden im Kampf um den Aufstieg, und der soll es ja sein am Ende, sondern die Breite des Kaders und vor allem die Breite der Bank. 2 Joker kommen, 2 Joker stechen, auch in den Spielen davor waren, glaube ich, die Wechsel durchaus vielversprechend, und wenn man die Bank so anschaut, wer da aller sitzt, dann ist es einfach eine Qualität, die ihresgleichen sucht in der dritten Liga. Und diese 50-50-Joker, wie ich sie nenne, in Anlehnung an Wer wird Millionär, ob sie jetzt Hopsch heißen oder David Philipp oder auch Maxi Wolfram zum Beispiel, der ja auch noch kam, die sind am Ende möglicherweise das Zünglein an der Waage. Denn die sind als Joker in solchen 50-50-Spielen, und das war das gegen Aachen und das war auch das Spiel in Essen, die sind Gold wert. Und jetzt hast du aus 2 solchen 50-50-Spielen 4 Punkte geholt. Spiele, die du in der Vergangenheit tendenziell eher verloren hast als 60 München. Und das zeigt schon, wohin die Reise gehen könnte. Denn du wirst in der dritten Liga nicht viele Spiele deutlich gewinnen, nicht mit fliegenden Fahnen, sondern du musst einfach 90 Minuten lang beißen und kämpfen. Und wenn es nicht läuft, einfach dranbleiben, diszipliniert bleiben. Und das kann diese Mannschaft par excellence, weil sie eben so breit aufgestellt ist und im Zweifel, wenn dann der Gegner auch noch dezimiert ist, nachlegen kann von der Bank. Und dann hast du einen Hopsch, dann hast du einen David Philipp, die beide wahrscheinlich in jeder anderen Mannschaft in der dritten Liga Stamm spielen würden. Und das ist eine Qualität, die kannst du nicht ersetzen. Und wie gesagt, da sind Niederlechner und Volland die großen Stars. Aber ich glaube, am Ende wird das dahinter die entscheidende Rolle spielen.
Ist das jetzt wirklich so eine steile These vom Alex?
Ich glaube nicht, dass es unbedingt nur eine steile These ist. Ich glaube, dass es der Wahrheit entspricht. Zwei Spieler machen nicht den Unterschied in einem Kader. Sie können Sicherheit geben. Klar sind sie vom Format gestanden, aber der Rest muss auch an seinem Maximum spielen und sich weiterentwickeln, dass das funktioniert. Und deswegen gebe ich ihm total recht, dass am Ende nicht die zwei den Unterschied, also die machen vielleicht einen Unterschied, aber die Wichtigkeit liegt in der Breite des Kaders, dass die stechen und ihr Ding runterspielen und auf die Verlass ist.
Es ist, glaube ich, eine Frage des wie sagt man neudeutsch, des Mindsets. Ich glaube, jeder weiß, dass da zwei große Namen gekommen sind. Was man aber halt auch so hört, ist, dass sie halt wirklich ein, ich sag mal, nicht nur in Anführungszeichen die Speerspitze dieses Kaders sind, sondern sie sind Teil der Basis. Das strahlt nicht nach oben aus, oder, sondern eher in die Breite. Da will jetzt jeder mit dabei sein, da will jetzt jeder was anschieben, da will jeder für den anderen da sein. Ich war vergangene Woche auch beim öffentlichen Training, ich hatte einen freien Tag unter der Woche und habe mir dann gedacht, komm, schaust du mal das öffentliche Training auch an. Und das ist schon eine wahnsinnige Dynamik auf dem Platz. Da ist eine wahnsinnige auch Entspanntheit. Da lässt sich keiner hängen, sondern das ist so ein Miteinander. Patrick Löckner hatte da Tempogegenstöße trainiert. Also in der einen Hälfte Balleroberungssituation und dann quasi die erste Offensive und die erste Abwehrreihe gemeinsam im Gegenzug, dass du halt diese schnellen Gegenstöße übst. Natürlich blitzen da geniale Momente auf von einem Flo Niederlechner oder einem Kevin Volland. Da wird dann aber auch mal gescherzt. Ein Patrick Löckner sagt, Flo, jetzt mal ehrlich, wolltest du das so? Und er sagt, ja, ja, freilich. Und dann lachen alle. Das ist super. Also das ist, und da ist auch ein Patrick Hopsch. Das ist vielleicht auch die Überleitung, auch ein Patrick Hopsch. Natürlich wurmt den das. Das hast du im Interview natürlich nach dem Sieg auch gemerkt. Natürlich kann er mit seiner Rolle jetzt nicht zufrieden sein. Aber dass der das Ding lebt, das siehst du, wie er jubelt, das siehst du, wenn er reinkommt, das siehst du, wie er auch in der Mannschaft immer noch integriert ist. Und weil jeder merkt, ich bin Teil, was vielleicht das ein Puzzlestück eines Größeren ist. Und da kann ich Teil davon sein. Und das ist dieser Teamgeist ist spürbar in jeder einzelnen Phase. Und je länger du diesen Teamgeist aufrechterhalten kannst, desto besser ist es. Stichwort Patrick Hopsch, keine einfache Situation. Du hast es vorhin schon gesagt, das tut dir auch so ein bisschen weh, ne?
Ja, ich finde es super schade für ihn. Ich sehe ihn aber eigentlich immer noch in der Startformation, in der in der Elf. Oder würde ich mir da wünschen. Aber wie kommst du auch aus der Joker-Rolle, wenn du die Joker-Rolle erfüllst? Das ist die andere Frage, weil nicht jeder kann die Joker-Rolle erfüllen, indem er von der Bank kommt. Das sind ja auch unterschiedliche Spieler. Ja, schwierig. Aber ich glaube, es ist halt dieser Spagat, der hinbekommen werden muss. Also auch dieses, jedem Spieler, der auf der Bank sitzt, fällt es unheimlich schwer. Jeder Spieler, der es nicht in den Kader schafft, der hat keinen Spaß wahrscheinlich an dem Spieltag, obwohl er Kohle dafür verdient. Aber dem muss halt immer bewusst sein, und das ist auch die Aufgabe der Spieler, die eigentlich auch spielen. Ohne die breite Bank funktioniert's nicht, weil du im Training gar nicht die Übungen machen kannst, die komplexen. Du kannst dich nicht weiterentwickeln, dein Trainingsniveau muss höher werden. Das heißt, alle müssen ziehen, obwohl am Ende nur 11 spielen. Und es muss dir immer, immer bewusst sein. Das ist ja bei uns genau das Gleiche. Da sagen dann super viele, ja, was habe ich denn jetzt zum Aufstieg beigetragen? Ich habe ja kaum gespielt. Ja, aber du warst immer im Training. Du hast immer Gas gegeben. Du hast dafür gesorgt, dass wir uns auch weiterentwickelt haben und das Trainingsniveau höher geworden ist. Und dadurch konnten wir mehr liefern. Also, das ist ja ein Miteinander.
Das beste Beispiel ist ja WM 2014. Da wurde immer wieder betont, es gab Spieler, die wenig bis gar nicht gespielt haben, die aber für dieses Gesamtkonstrukt so wichtig waren, weil sie im Training gedrückt haben, weil sie gefordert haben, weil sie Input von draußen gegeben haben. Ohne das wird es nicht gehen. Nee, die Frage ist nur, wie breit wichtig ist es und wie hältst du auch die Atmosphäre hoch? Aber
ich glaube, da können wir zu Gudas Gossip kommen, weil die Atmosphäre wird, glaube ich, sehr gut hochgehalten.
Natürlich.
Gudas Gossip.
Weil wir ja diskutiert haben mit Atmosphäre hochhalten. Ich glaube, dass es funktioniert, weil sich die Gruppen untereinander mischen. Heißt, Spieler, die spielen und Spieler, die auf der Bank sitzen, sind eins. Also Beispiel diese neu formierte Schafkopfrunde. Niederlechner, Volland, Hopsch und Maxi Wolfram. So. Das passt einfach. Also da ist ein Miteinander da, was über das Spielfeld hinaus wieder geht. Und das ist enorm wichtig und super, super cool. Und da merkst du auch, wie wichtig auch Volland und Niederlechner wahrscheinlich auch sind und Hopsch. Ich gehe davon aus, dass Hopsch da genauso stark dabei ist, die so schauen, dass diese Mannschaft intakt bleibt vom Kern heraus. Verlat wird da auch ganz viel mitmachen. Aber eigentlich ist diese Schafkopfrunde ja auch schon Beispiel dafür, wie gut das alles funktioniert. Und dass dieses ganze Team auf dem richtigen Weg ist. Und mal ganz ehrlich, also jedes bayerische Team braucht ja wohl eine Schafkopfrunde.
Ein bisschen DNA brauchst du auf den Reisen
Maxi
ja auch.
Maxi Wolfram wird wahrscheinlich vielleicht aufgrund seines Geburtsorts vielleicht öfter verlieren als der Rest, der es in die Gene gelegt bekommen hat.
Du, wer weiß, Wiege. Ob die nicht auch so Trainingslager machen.
Na, das weiß ich auch nicht. Fährt er dann nach ins Oberland oder so zu Schafkopf-Trainingslager?
Möglich wär's.
Wir sollten ihn mal fragen.
Das sollte man vielleicht mal wirklich nachhaken. Es scheint so im Team zu stimmen und natürlich gibt es trotzdem oder kann es Misstöne geben und jetzt ist ja bis zum 1. September das Transferfenster noch offen. Nochmal zur Transparenz, wir nehmen heute am Montagabend auf, es ist der 25. August 2025, 22:09 Uhr. Das heißt, sollte sich im Laufe des Dienstags etwas tun, dann haben wir das jetzt hier nicht drauf. Wir können jetzt nur drüber spekulieren. Stand heute Abend ist es so, dass sich noch nichts getan hat. Christian Werner, Geschäftsführer der Löwen, hat aber bei Blickpunkt Sport am Sonntagabend Folgendes gesagt. Wir suchen noch auf einer Position. Auf der Zugangsseite könnte noch etwas passieren. Auf der Abgangsseite wird ganz sicher noch etwas passieren. Und da sind wir jetzt natürlich, da können wir drüber diskutieren, welche Kandidaten sind denn das? Und gehandelt als potenzielle Abgänge werden vor allem Soichiro Kozuki, Max Reintaler, Justin Steinkötter und so ein bisschen in Klammern Patrick Hopsch. Da kann ich es mir aber ehrlicherweise am allerwenigsten vorstellen, dass er das jetzt nicht annimmt, dass er jetzt nicht in diesen Flow mitgeht, zumindest mal bis zur Winterpause. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Bei Justin Steinkötter, der ist frisch erst gekommen, der kam aus der Regionalliga, das ist jetzt eine neue Dimension, wo er ist. Der heißt noch jung, ich würde mal sagen, da ist die Tendenz, wenn er denn geht, dann ist es eine Laie für Spielpraxis sammeln. Max Reintaler tut mir so ein bisschen leid, der ist in diesem Gesamtding so ein bisschen untergegangen. Das war einer, wenn er denn fit war, dann war er da, dann war er verlässlich. Da ist es jetzt einfach in der Breite schwierig. Ist schade, wenn es denn so kommt. Und für mich, da heißt es, der Abgang ist tatsächlich so Chiro Kozuki, das ist auch das, wo man am meisten hört. Und auch da ist es, glaube ich, das Thema Konkurrenz. Da ist einfach.
Aber finde ich auch irgendwie kurios, weil er hat letzte Saison echt Spaß gemacht.
Er hatte ein paar richtig
starke Spiele. Also da hast du immer was gesehen. Ja.
Aber, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fällt mir persönlich auch immer ein bisschen schwer, weil ich bin jemand, der schaut immer so aufs Menschliche, der guckt immer so, ja, aber den finde ich sympathisch, ja, aber der passt doch eigentlich ganz gut dazu. Ja, aber Fußball ist Profisport, das ist leistungsorientiert und wenn da die Konkurrenz stärker wird, der spielt der Beste. Und wenn da bessere mittlerweile da sind, dann ist es schade für denjenigen, der ins Hintertreffen gerät, aber dann ist das so. Und breite Bank haben, starke Bank haben, nur wir wissen auch, durch die U23-Regel ist es halt nun mal so, dass auch Youngster auf der Bank sein müssen. Das finde ich auch grundsätzlich sehr korrekt. Nur wenn es dann schon so ist, dass 2, 3 Arriviertere auf der Tribüne sitzen, das sind halt dann auch teure Tribünenplätze. Das gehört halt zur Wahrheit schon auch ein bisschen dazu. Da geht es nicht nur darum, dass jemand dann schlechte Laune hat, sondern das, wenn du jemanden, ja, Profisport, nicht einsetzen kannst und dir, jetzt ganz böse ausgedrückt, dann auch noch auf der Tasche liegt, ist schwer. Es ist wirklich schwer und dann musst du abwägen. Und deswegen, ich kann das verstehen.
Das möchte, glaube ich, kein Arbeitgeber.
Natürlich nicht.
Im Grunde ist rausgeschmissenes Geld, wenn man es aus Arbeitgebersicht sich anschaut. Also
ja, es ist die harte Wahrheit. Nur Profisport, da ist es halt nochmal unter dem Brennglas, ne? Also
ja.
Aber dementsprechend.
Wir werden sehen. Es wird
richtig,
sich irgendwas tun.
Möglicherweise ist einer von denen, wenn wir am Mittwoch rauskommen, schon weg. Bei Soichiro Kozuki wirkt es ja so, dass er der heißeste Kandidat ist. Es wäre schade, bei Justin Steinkötter, da könnte ich es mir wirklich gut vorstellen. Das würde mich ehrlicherweise für den Jungen auch freuen. Ich ich sehe in dem schon Potenzial, aber der braucht Spielpraxis. Und das, glaube ich, wird jetzt zumindest beim Status quo ein bisschen schwer werden. Aber auf den kannst du aufbauen. Eine Laie finde ich
da sehr, 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 sehr gut. Ja, eine Laie. Kannst du ihn ja verleihen.
Weil sonst hättest du ihn nicht geholt. Weil den hast du ja geholt, nachdem Volland, Niederlechner ja schon da waren. Also in dem musst du was sehen.
Ja.
Sonst hättest du es nicht gemacht. Aber auf der anderen Seite hat ja Christian Werner auch gesagt, könnte auf der Zugangsseite auch noch was passieren. Da ist natürlich im Hinterkopf der Ausfall von Moritz Schröter. Der wird dieses Jahr kein Spiel mehr machen. Das heißt, auf der rechten Seite, wenn denn, dann müsstest du jemanden einen Offensiven haben, der tendenziell auch rechts spielen kann. Jetzt ist der Name Dominik Martinovic von Rot-Weiß Essen wieder aufgetaucht. Das ist von der Watz nochmal hochgekocht worden. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das wundert mich ein bisschen. Ja, okay, Dominik Martinovic ist bei Essen auch nicht so angekommen, wie er es hätte sich vorgestellt hätte. Aber der ist halt in erster Linie auch schon wieder ein Stoßstürmer. Ja, der kann bei Bedarf auch mal rechts außen. Aber es ist halt kein spezialisierter Rechtsaußen. Deswegen kann ich mir das jetzt irgendwie schwer vorstellen. Christian Werner hat ja da auch schon so dementiert. Nee, wir haben jetzt mit dem Spieler nicht gesprochen, dass du ihn vielleicht beobachtest, weil du dich schon mal mit ihm beschäftigt hast.
Ja.
Ja. Kann ich mir jetzt aber irgendwie schwer vorstellen. Und dann haben wir ja noch Dixon Abiyama. Der Name geistert ja immer noch umeinander und der hat bei Kaiserslautern wohl keine Zukunft. Und das könnte ich mir schon wieder besser vorstellen. Vielleicht, eben wenn jetzt noch ein Abgang passiert, mal geschätzte Fall Kuchiro Kuzuki, dann ein Dixon Abiyama, fände ich so schlecht nicht.
Der braucht auf jeden Fall keine Akklimatisierung. Der weiß, was er hier hat. Der hat sich hier wohlgefühlt. Ich glaube, der hat sich auch in der Stadt wohlgefühlt, so, wenn man ihn mal schlendern gesehen hat. Das geht für mich auf. Es ist aber, ich möchte nicht in der Haut von Christian Werner stecken.
Nein.
Es ist nämlich ein ganz schmaler Grat, weil Moritz Schröter kehrt aber wieder zurück in der Saison. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber dieses Jahr ist auch nicht mehr so lang.
Ja.
Das muss man auch sagen. Also es ist ein ganz schmaler Grat, weil Moritz Schröter ist eigentlich ja auch dein Stammpersonal.
Oder zumindest erster Anwärter. Also in der jetzigen Elf würde ich jetzt sagen, er ist einer der ersten Anwärter.
Genau. So enge Kiste wird das. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, was er da machen muss für Herr Werner. Viel Spaß, Herr Werner. Sie werden das gut machen. Sie haben alles gut gemacht in dieser Saison.
Ich sage bisher,
falls Sie uns hören.
Ich sag mal so, bisher ist sehr viel sehr aufgegangen und man kann da schon
krass,
zufrieden sein. Aber wie gesagt, Fußball ist auch von Tag zu Tag und gewisse Entscheidungen sind hart, aber deswegen hat er den Job, den er hat.
Ja. Und man darf auch nicht alles immer auf diese Goldwaage legen.
Ja.
Also da ist jeder von uns oder alle Löwenfans sind da die Ersten, die immer was auf die Goldwaage legen. Aber das ist auch ein harter Job. Also klar, du wirst dafür bezahlt und du musst ihn machen, aber du machst nicht mit jedem Transfer einen Stich. Also weil dann würdest du auch nicht mehr bei 60 in der dritten Liga sein. Jetzt bitte, bitte kein Hate auf mich, aber ist doch einfach so.
Ja, gehört zur Wahrheit mit dazu. Das sind jetzt harte Thematiken, die wir hatten. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz etwas auflockern. Alex hat nämlich noch was für uns.
So, Achtung, aufwachen, Quizzeit. Ihr wisst Bescheid, drei Hinweise, ein ehemaliger Löwenspieler ist gesucht und diese Woche ist es, naja, ich glaube, machbar. Drei Hinweise gibt's hier. Er hat in dieser Saison schon gegen Lionel Messi getroffen. Er schoss das letzte Heimtor für 60 vor der Corona-Pause und er hat seinen Marktwert im Vergleich zu seiner Zeit bei 60 mittlerweile fast verzehnfacht. Also, ich glaube, gerade der zweite Hinweis, da dürfen einige drauf kommen. Viel Spaß beim Mitraten und die Auflösung gibt es wie gewohnt am Ende der Folge.
Jetzt habe ich dem Alex seinen Jingle vermasselt. Den gibt es dann bei der Auflösung. Es ist der Alex Polster, ne? Dann dürft ihr jetzt noch überlegen bis zum Folgenende. Dann lösen wir auf. Wir hatten ja die letzte Woche ja auch nochmal ein bisschen Werbung gemacht oder die letzten zwei Wochen, drei Wochen, also zum Wahltor des Monats Juli, wo Kevin Volland nominiert ist. Man kann mittlerweile nicht mehr abstimmen. Jetzt können wir noch die Daumen drücken, dass es gereicht hat. Das müsste jetzt demnächst aufgelöst werden, ob er es geschafft hat. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Die Vorzeichen waren gut. Deswegen da jetzt nicht mehr versuchen, da mitzumachen. Das haut nämlich nicht mehr hin. Ansonsten glaube ich, schaue ich mal auf meinen schlauen Zettel, können wir das Thema Aachen-Bank-Transfers definitiv dicht machen. Und wir können schon mal einen kleinen Blick vorauswerfen. Am kommenden Samstag gastiert die Zweitvertretung des VfB Stuttgart an der Grünwalder Straße. Und da, glaube ich, sollten wir einmal Folgendes machen.
Rüberglurt!
Stuttgart 2 gestartet mit 4 Punkten aus den ersten 3 Spielen, also durchschnittlich gestartet mit jeweils einem Sieg, einer Niederlage und einem Remis. Wie das in der dritten Liga und ehrlicherweise auch bei zweiten Mannschaften klar ist, eine ordentliche Durchmischung, was den Kader angeht. 15 Neuzugänge, 14 Abgänge. Allerdings, und das ist jetzt aus Löwensicht wieder sehr, sehr interessant, 3 Ex-Löwen im Kader des VfB Stuttgart 2, die namentlich sind Michael Glück, Abdenego Nankishi und Mansur Oru Takwa. Alle mittlerweile in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Michael Glück ja damals zum VfB Stuttgart gewechselt, bekommt jetzt Spielpraxis in der zweiten Mannschaft, mittlerweile 22 Jahre alt. Abdenego Nankishi war ja eine Leihgabe bei 60 von Werder Bremen, da ist der Vertrag dann aber auch aufgelöst worden. 23 Jahre alt, der ist fix zum VfB 2 gewechselt und bei Mansur Oru Takwa ist die Sache ein bisschen anders. Der ist nämlich nochmal ausgeliehen worden tatsächlich. Der steht ja beim 1. FC Köln unter Vertrag, war dann kurzzeitig an Jan Regensburg ausgeliehen, kam dann in der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln der Regionalliga zum Einsatz und jetzt eben dritte Liga beim VfB Stuttgart 2. Kleine Einschränkung, Abdenego Nankishi dürfte höchstwahrscheinlich nicht im Kader stehen, der kleinen Schwaben. Der hat nämlich momentan Adduktorenbeschwerden. Dementsprechend aber möglicherweise eben Michael Glück und Mansur Oru Takwa auf der Gegenseite. Und wir wissen es, genau hingucken, das sind schon wieder die heißen Kandidaten, die gegen 60 München gerne mal Tore schießen.
Hoffen wir doch drauf, diese Saison ist alles anders.
Bisher ja. Bisher läuft es ja ganz gut. Deswegen vielleicht können wir Bleib's auch dabei, hier ein dauerhaftes Stoppschild reinschlagen. Das wäre nicht verkehrt. Mansur Oru Takwa, Michael Glück, das waren ja auch so ein bisschen, sag mal, zwei, ja, so ein bisschen Versprechen auf die Zukunft, die beide mit so ein bisschen, ja, wo im Löwenkosmos zumindest diskutiert wurde, was ist denn damit? Vor allem an Mansur Oru Takwa ohne Ablösesumme gewechselt. Bin gespannt, wie er sich weiterentwickelt, ob er diese Chance jetzt mit dieser Leihe nochmal nutzen kann, weil der 1. FC Köln aufgestiegen, das ist natürlich schon nochmal ein großer Sprung jetzt in einen Erstligakader. Deswegen ist er in der dritten Liga reifen. Ich meine, er ist erst 20. Da muss man auch fairerweise sagen, das ist noch ganz, ganz früh. Und bei Michael Glück, ja, ähnlicher Punkt, ob er da den Sprung in die erste Elf schafft. Ganz spannend eigentlich. Der Marktwert, mal Vergleich zwischen 60 München und der zweiten Mannschaft vom VfB Stuttgart, ist in etwa gleich und geht nur ganz knapp in Richtung VfB 2 mit 8,93 Millionen laut Transfermarkt.de, 60 bei 8,55 Millionen, also relativ nah aufeinander. Und im Zuge dessen hat mich mal interessiert, weil wir wissen alle, Spiele gegen zweite Mannschaft in der dritten Liga, das ist jetzt wirklich nicht das, worauf du so richtig Bock hast. Ich glaube, also jeder Fußballromantiker oder jeder, nee, das ist nicht das, was du da in so einer Liga haben möchtest. Mich hat mal interessiert, wie denn die Bilanz von 60 München gegen zweite Mannschaft in der dritten Liga so ist, weil gefühlt, ich weiß nicht, wie es dir geht, Anja, aber gefühlt finde ich, Spiele gegen zweite Mannschaften, da schwingt immer mit, boah, da kannst du nur verlieren und da schaust du eh nie gut aus, weil die sind alle sehr, sehr jung und sehr saugut ausgebildet, weil es Profiteams sind. Das wird nie was, das ist schwierig. Nie gut. So, dabei ist die Bilanz von 60 München gegen zweite Mannschaft in der dritten Liga gar nicht mal so schlecht. 60 hat gespielt gegen die Zweitvertretungen des BVB, des SC Freiburg, Hannover 96, FC Bayern und VfB Stuttgart. Es waren insgesamt 22 Duelle. Von diesen 22 Duellen hat 60 11 gewonnen und 7 verloren bei 4 Unentschieden. Das ist jetzt nicht so schlecht eigentlich bei einer Tordifferenz von 37 zu 28. Klar.
Aber du merkst, dass die Jungen auch Fußball spielen können, wenn du nicht parat stehst.
Und es sind für mich halt auch die Spiele, die am wenigsten, am schwersten zu prognostizieren sind oder irgendwie zu erörtern, weil du natürlich in der zweiten Mannschaft auch öfters mal Verschiebungen hast. Da kommt dann mal einer hoch von der U19, dann kommt vielleicht mal ein Profi runter, der verletzt war und Spielpraxis sammeln muss. Du hast eine dauernde Durchmischung. Und das macht es ja so schwer, da irgendwie eine Prognose zu treffen. Und das ärgert mich, ehrlich gesagt, ein bisschen.
Das ist aber eine Regel, die mag ich beim Fußball nicht gerne, dass quasi ein Profi von der ersten Mannschaft in die zweite runter darf. Weil das ist für mich eine Verschiebung der Stärken. Das geht in meinem Sport nicht, möchte ich sagen.
In deinem Volleyball, in deinem Heißgeliebten.
Geht's nicht. Du darfst nicht von oben nach unten geben, du darfst nur von unten nach oben geben und darfst zweimal aushelfen und beim dritten Mal bist du festgespielt. Das ist für mich eine ganz schlaue Regel, um keine Stärken zu verschieben.
Ja.
Weil alles, was von oben runterkommt, ist tendenziell stärker als das, was unten drin ist.
Das ist aber eine steile These, ne?
Ja. Wenn du es schlau machen willst, musst halt erst die unten reinmelden und lässt sie dann nach 3 Spieltagen hochgehen. Kommt halt auf deine Ziele an. Aber das ist eine Regel, die gefällt mir eigentlich nicht so, dieses Hin- und Hergeschachere. Weil das macht es diesen zweiten Mannschaften nämlich einfacher.
Ja, kommt Gott sei Dank nicht so extrem häufig vor, aber es kommt eben vor, weißt du?
Ja.
Zumindest teilweise diese Möglichkeit.
Für den Spieler absolut geil für die Spielpraxis wieder. Kann man nichts sagen.
Ja.
Dass du wenigstens 2-3 Mal noch kicken kannst und dann gehst du wieder dahin.
Ändert aber nichts an der Tatsache, dass das dieses Ding mit diesen zweiten Mannschaften in der dritten Liga, also nee. Da kann der Verein grundsätzlich noch so sympathisch sein. Also Zweitvertretungen finde ich im Profifußball wirklich schwer. Aber
ist auch nah beieinander, erste und dritte Liga und da schon eine Zweitvertretung, das ist ziemlich nah beieinander.
Ja, letztes Jahr hatten wir mit Hannover zweite und dritte Liga. Also das war ja... Thema hatte sich ja erledigt.
Naja.
Vielleicht ganz kurz noch, die meisten Spieler hat 60 ja gegen Dortmund 2 gemacht. Da waren es 4 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen bei 14-14 Toren. Geklingelt hat regelmäßig.
Ja.
Aber gut, so viel dazu. Noch ganz kurz der Vollständigkeit halber. Stand heute nicht dabei sein beim VfB Stuttgart. Auf Giesings Höhen werden Lauri Penner wegen einer Gelb-Rot-Sperre, Abdenigo Nankishi, ich habe es angesprochen, wegen Adduktorenbeschwerden, Thomas Castanaras, Knie-OP, David Tritschler hat Knieprobleme, Semih Kara hat Trainingsrückstand, Tino Kaufmann hatte eine Leistenoperation und auch Nuhu Jatta ist noch mal im Trainingsrückstand. Der könnte also noch reinspringen, aber da sind einige Ausfälle da. 60 ja in der Hinsicht einigermaßen verschont, fast aus dem Vollen schöpfen. Wird interessant auf Giesings Höhen und ich sag mal so, grundsätzlich sieht's ja, würde ich mal sagen, können wir mit einem guten Gefühl reingehen. Ist allerdings jetzt auch, finde ich, nochmal so eine, ja, vielleicht übertrieben gesagt, nochmal eine kleine Reifeprüfung, weil auch gegen so eine junge, dynamische Mannschaft, die schwer einzuschätzen ist, wie eine zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, auch da musst du erstmal dich beweisen und ich sag mal, deine Souveränität. Du brauchst
einen langen Atem.
Ja, und auch deine eigene Souveränität, die du ja im Kader eigentlich hast, auch für das Selbstverständnis, da auf den Platz bringen, auch wieder Ruhe zeigen, auch da eben deine Stärken ausspielen, mal geduldig sein und mit Köpfchen spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sollen wir den Alex Oyster gleich mal auflösen?
Ja.
Weil mir brennt der tatsächlich so ein bisschen, also ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir echt nicht sicher und ich glaube, wir werden ganz oft uns denken, ha, knapp daneben.
Hätte ich ja gewusst.
Oder eben Sachsen, die da, ja okay, Sachsen, die ist eine andere Rubrik bei uns, aber verdammt nochmal, da hänge ich wirklich komplett daneben. Schauen wir mal.
Der Alex All-Star.
Na, wer hat's erraten? Ich glaube, da waren einige dabei, die auf der richtigen Fährte waren. Es war Prinz Osei Owusu, der Prinz von Giesing, der naja, in seiner Zeit bei 60 nicht immer den leichtesten Stand hatte, aus meiner Sicht aber durchaus seine Qualität gezeigt hat, unter anderem, und das führt mich zu einem der drei Hinweise, am 29. Februar 2020 gegen den Chemnitzer FC. Da werden sich einige daran erinnern, das letzte Heimspiel vor der Corona-Pause, vor einer ja, fast unendlich langen Zeit voller Geisterspiele. Und das war so der emotionale Höhepunkt vor dem ja dann kurz darauf folgenden Tiefpunkt. 4:3 gegen den Chemnitzer FC. Nach 0:2 Rückstand, soweit ich mich erinnern kann. Ich war damals im Stadion und das war wirklich eines der emotionalsten Spiele, glaube ich, seit der Rückkehr in die dritte Liga damals. Und Prinz Owusu hat in der Nachspielzeit den 4:3-Siegtreffer.
geschossen. Also wichtige Tore erzielt im Trikot von 60. Und jetzt die beiden weiteren Hinweise, sehr interessant, wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich habe in seiner Vita geschaut und ja, Prince Oseo Buso hat tatsächlich Anfang Juli bei einem Spiel gegen die Mannschaft von Lionel Messi, nämlich Inter Miami, ein Tor geschossen. Sogar in einem Pflichtspiel. Denn Prince Oseo Buso spielt mittlerweile in der MLS, ist damals von Jan Regensburg, das war seine Station dann nach 60, zu Toronto gewechselt und spielt aber mittlerweile für den CF Montreal in Kanada und hat da eben Anfang Juli gegen Inter Miami gespielt in der MLS und in der zweiten Minute beim dann späteren 1:4 den Führungstreffer geschossen für Montreal. Das Spiel wurde dann noch gedreht von Miami, unter anderem durch einen Doppelpack von Lionel Messi. Also Messi und Owusu in einem Spiel auf dem Platz hätte ich so auch nicht erwartet vor ein paar Jahren. Übrigens, Owusu nach 26 Saisonspielen schon 12 Tore auf dem Konto, 3 Assists, zuletzt sogar Kapitän gewesen bei Montreal, also da läuft es ganz schön. Und das spiegelt sich auch in seinem Marktwert wieder. Der dritte Hinweis war ja, er hat seinen Marktwert im Vergleich zu seiner Zeit bei 60 fast verzehnfacht. Damals laut Transfermarkt.de 250.000 Euro wert gewesen, mittlerweile 2 Millionen Euro. Also ganz schön steile Karriere, die der Prinz von Giesing da hingelegt hat.
Chapeau erstmal. Und ich finde es irgendwie cool, dass ist ein gutes Timing jetzt irgendwie auch, dass Alex genau Prinz Owusu als, oder was heißt gutes Timing? Doch, es ist ein bisschen gutes Timing.
Ich habe was im Kopf. Ich bin gespannt, ob du darauf hinaus willst.
Vielleicht. Also erstmal, ich erinnere mich auch an dieses Spiel. Ich hatte nämlich Tickets für dieses Spiel. Und ich saß auch im Giesinger und habe mich schon drauf gefreut. Und dann gab es einen medizinischen Notfall in der Familie und ich habe diese Tickets verfallen lassen müssen. Deswegen kann ich mich an dieses Spiel noch sehr gut erinnern. Und was vom Timing natürlich gut ist, in der Startaufstellung stand damals bei 60 München ein gewisser Aaron Bärzel. Und so schließt sich der Kreis. Aber ich glaube, Anja, das ist nicht der Punkt, auf den du raus wolltest.
Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte mir, falls jetzt Thomas Müller Kanada-Tipps braucht, die kriegt er vom Prinz Owusu, vom Prinz von Giesing. Ist doch ja, toll.
Ich finde übrigens, dass Thomas Müller so ein weiß-blaues Trikot echt ganz gut steht.
Schön, gell? Wirklich schön.
Steht ihm besser als
weiß. Ich finde auch, dass ihm gut steht.
Ja. Und nachdem
sind
wir
halt heute, auch einfach schöne Farben.
Ja, da kann man nicht viel falsch machen. Ja. Wir können jetzt nochmal eine Lobeshymne singen auf die Joma-Trikots, aber da dauert es noch ein bisschen, bis die wieder im Verkauf sind, glaube ich. Wobei ich jetzt mal kurz verdachte, da war wieder nochmal so ein Restbestand, den ich irgendwo gesehen habe. Aber gut, möchte ich jetzt nicht Brief und Siegel draufgeben, wenn dann sind es wieder nur vereinzelte
vor Weihnachten. Wichtig wäre, dass vor Weihnachten wieder genug vorrätig sind. Kleiner Tipp am Rande.
Das könnte für alle gewinnbringend sein. Auf der einen oder anderen Seite, ne?
Ja.
Und nachdem wir heute ganz viel auch über Bankplätze gesprochen haben, Anja, ich weiß, wir beide, einer unserer liebsten Bankplätze ist auf der Bierbank. Und da habe ich jetzt einen kleinen Funfact, über den ich gestolpert bin. Und der blickt quasi schon eine Woche voraus. Denn das Spiel nach dem Stuttgart 2-Spiel ist ja das Toto-Pokal-Duell beim FV Illertissen für 60 München. Und ich bin vor ein paar Tagen über eine Erkenntnis gestolpert, die mit Bank und Illertissen zu tun hat. Wusstest du, dass ein netter Herr aus Illertissen die Bierbank erfunden hat?
Nee, das wusste ich nicht.
Ist so.
Danke an diesen Menschen. Wunderbar. Ja,
das war nämlich Rudolf
Schau mal, Kurz. Was aus Illertissen kommt.
Mhm. Das war nämlich in den 1950er Jahren Rudolf Kurz mit seinem Unternehmen Ruku, hieß das, hatte den Bedarf erkannt, einen stabilen Klapptisch für den Einsatz vor allem bei Weinfesten zu entwickeln. Und die entscheidende Idee war dann dieses patentierte Klappschloss unten, na, das wir ja kennen zum Auf- und Abbau. Und das in Verbindung mit Gestell und Tischplatte, daraus haben sich die Bierbänke entwickelt tatsächlich.
Ich finde es sehr interessant, der Biertisch, die Bierbank, das ist nichts mit dem Weinfest geworden. Weintisch, Weinbank, das hat noch niemand so genannt.
Nein, es ist auch irgendwie, es hat sich dann auch nicht durchgesetzt. Lustigerweise hat es noch bis zu den 70er Jahren gedauert, bis es auf dem Oktoberfest durchgesetzt wurde. Dass man gemerkt hat, oh, das ist gut. Es hat noch echt, knapp 20 Jahre gedauert.
Das macht nichts, aber Chapeau nach Illertissen. Das ist auch.
Das heißt, 60.
Die hat uns allen gut getan.
Hat uns allen gut getan. Auch Stammtischen hat diese Erfindung sehr, sehr gut getan. Imaginär sitzen wir ja immer auf einer Bierbank. Eigentlich.
Genau.
So vom Kfui. Dementsprechend.
Ja, alle sind glücklich.
Passt das? Um die Geschichte noch abzurunden, dieses Unternehmen gibt es in der Form leider nicht mehr. 2014 ist es aufgegangen in dem Unternehmen Zingerle aus Südtirol. Aber trotzdem, der Ursprung ist Illertissen, das heißt 60 gastiert in 1,5 Wochen an einem für uns alle historischen Ort. Ich glaube, wir haben selten so einen schönen Schlusspunkt gehabt.
Ich habe mir auch gerade gedacht, das waren schöne abschließende Worte. Jetzt sollte man nicht mehr drüber reden, weil dann wird es nicht mehr besser.
Definitiv nicht. Deswegen sagen wir, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid beim Giesinger Bergfest. Wir gehen mit einem sehr, sehr guten Gefühl in dieses letzte Augustwochenende. Hoffen auf 3 Punkte gegen den VfB Stuttgart 2. Deswegen verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Anja und ich sagen, bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest, hm? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.